Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Amen. Als Predigttext habe ich einen einzigen Vers des Apostels Paulus ausgewählt. Galater 6, Vers 2. Da erscheint er jetzt auch an der Tafel. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Herr, und nun segne unser Reden und unser Hören. Amen. Liebe Gemeinde, ich muss immer noch an den kleinen Jungen denken, der eines Tages vor meiner Tür stand. Das war in der Kinderklinik in Siegen, wo ich damals als Seelsorgerin gearbeitet habe. Ich hatte dort ein winzig kleines Büro als Sprechzimmer, in dem ich auch Besucher empfangen konnte. Außen an die Tür hatte ich ein Schild geklebt. Darauf stand mit großen Buchstaben Seelsorge und darunter mein Name und meine Telefonnummer. Eines Tages öffnete ich die Tür von innen. Da stand vor mir ein kleiner Junge, vielleicht 8 Jahre alt. Er schaute angestrengt auf das Schild und buchstabierte langsam Seelsorge. Dann sah er mich fragend an, zeigte auf das Schild und sagte, was soll denn das bedeuten, Seelsorge? Ja, wie sollte ich das einem 8-jährigen Jungen erklären? Ich fragte ihn, weißt du denn, was eine Seele ist? Er nickte. Ja, und hast du vielleicht auch eine Seele? Da sagte er spontan, ja, die ist hier drin. Und dabei legte er beide Hände auf die Brust. Ich fragte weiter, und weißt du auch, was die Seele hier drin so alles macht? Da nickte er wieder. Und dann sprachen wir noch eine Weile über diese Seele hier drin, dass sie manchmal fröhlich ist, so dass man gar nicht anders kann, als zu lachen, zu singen und zu hüpfen. Dass die Seele aber auch sehr traurig sein kann, so dass der Mensch mit hängendem Kopf herumschleicht und immer ganz tief seufzen muss. Ja, und dass die Seele von alledem sogar krank werden kann, dass sie sich dann kaputt fühlt wie ein zerbrochenes Gefäß. Und dann ist es gut, wenn einer kommt und sich um diese arme Seele sorgt. Das nennt man dann Seelsorge. Das konnte der Junge gut verstehen. Und zum Schluss meinte er, das ist ja prima. Ich behaupte nun, auch Sie können ein Seelsorger oder eine Seelsorgerin sein. Wenn Sie nämlich hingehen und sich um die arme, traurige Seele eines Mitmenschen sorgen. Vielleicht sind Sie ja schon Seelsorger oder Seelsorgerin, ohne es zu wissen oder ohne es so zu bezeichnen. Oder Sie können es noch werden. Paulus schreibt an die Gemeinden in Galatien, einer trage des anderen Last. Damit hat er die ganze Gemeinde angesprochen. Hauptamtliche Seelsorger und Seelsorgerinnen gab es damals ja noch nicht. Alle Christen sollen Lastenträger sein. Männer und Frauen, Junge und Alte, Starke und Schwache. Jeder von uns kann einmal stark und einmal schwach sein. Einmal kann ich einem anderen tragen helfen und ein andermal brauche ich selber Hilfe. Manchmal kann ich eine Seelsorgerin sein und manchmal habe ich selbst Seelsorge nötig. Paulus sagt, genau so soll es in der christlichen Gemeinde sein. So erfüllt ihr das Gesetz Christi. Tragt einer den anderen, so wie Christus euch trägt. Tröstet einander, so wie Christus euch getröstet hat. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Einer trage des anderen Last. Wie kann das konkret aussehen? Was müssen wir tun, um einem anderen eine Last abzunehmen? Am besten das, was wir uns selbst wünschen würden. Jesus hat in der Bergpredigt gesagt, alles, was ihr wollt, dass die anderen euch tun sollen, das tut ihnen auch. Die sogenannte goldene Regel. Eine einfache Regel, eigentlich leicht zu verstehen, aber schwer zu halten. Jesus meint, du musst dich nur einen Moment lang in den anderen hineinversetzen. Du musst dich nur fragen, was würde ich in seiner Lage haben wollen? Dann weißt du meistens, was du zu tun hast. Überlegen Sie also einmal, was brauchen Sie denn, wenn Sie einmal so richtig niedergeschlagen sind? Denken Sie noch einmal an diese arme, traurige Seele hier drin, von der auch schon der 8-jährige Junge etwas wusste. Wenn diese arme Seele verletzt ist, was braucht sie dann? Wenn die Seele ängstlich und eingeschüchtert ist, wer oder was kann ihr helfen? Wenn die Seele Hunger hat, wovon wird sie satt? Ich will Ihnen sagen, was ich brauche, wenn es mir so richtig schlecht geht. Ich brauche dann einen Menschen, der Augen und Ohren für mich hat. Einen, der hören und sehen kann. Er soll es bemerken, wenn ich mit hängenden Schultern herumlaufe. Er soll es wahrnehmen, wenn meine Stimme matt und kraftlos ist. Ich brauche einen, der kommt und sagt, du, ich habe den Eindruck, es geht dir nicht gut. Dann kann ich herauskommen aus meinem Schneckenhaus, dann kann ich meine Seele öffnen und kann sagen, ja, du hast recht, ich habe wirklich ein Problem. Vielleicht sagt er dann, ich höre dir zu. Ja, und dann kann ich mein Herz ausschütten. Ich erwarte von dem anderen keine Patentrezepte, keine schnellen Antworten. Aber ich wünsche mir, dass er mitfühlt und mich vielleicht ein bisschen versteht. Ganz verstehen können wir den anderen wohl nie. Vielleicht sagt er am Ende, du, ich weiß auch keinen Rat, aber ich bin für dich da. Und dann bin ich nicht mehr allein auf der Welt. Dann gewinnt meine Seele neuen Mut. Und noch etwas brauche ich ganz dringend. Und das ist Barmherzigkeit. Wenn ich meine Seele öffne, dann gehe ich damit ein Risiko ein. Nämlich das Risiko, verurteilt oder verachtet zu werden. Wenn ich meine Seele öffne, dann sieht ja der andere, dass ich schwach bin. Er sieht, dass ich nicht alles im Griff habe. Er sieht, dass ich Angst habe, dass ich zweifle, dass ich nicht so stark bin, wie ich es gerne wäre oder wie es manchmal den Anschein hat. Vielleicht ist der andere dann von mir enttäuscht. Vielleicht sagt er dann, ich bin entsetzt. Das hätte ich von dir nicht gedacht, von dir als Christ oder gar von dir als Pastorin. Vielleicht verurteilt er mich dann oder er verachtet mich. Dieses Risiko gehe ich ein, wenn ich meine Seele öffne. Dann wäre meine Last noch größer als zuvor. Wenn aber einer barmherzig mit mir ist, ja, dann kann ich aufatmen. Wenn einer mich annimmt, so wie ich bin, mit meiner Schwäche, dann fällt mir ein Stein vom Herzen. Wenn einer meine Schwäche aushalten kann, dann wird meine Last kleiner. Am besten können das solche Menschen, die selbst schon einmal schwach waren. Wer selber Barmherzigkeit erfahren hat, der kann auch barmherzig sein. Alles das, was ich für mich brauche, das möchte ich auch für andere tun. Ich möchte, dass die anderen mich wahrnehmen. Ich möchte, dass sie mich ernst nehmen und dass sie mich so annehmen, wie ich bin. Und darum möchte auch ich die anderen wahrnehmen, ernst nehmen und annehmen. Und ich möchte in einer Kirche leben, in der das so ist, in der ein Klima der Barmherzigkeit herrscht. Ich Wünsche mir eine Gemeinde, die mich trägt und in der ich andere tragen kann. So wie Paulus es gesagt hat, einer trage des anderen Last. Ich will Ihnen dazu noch ein Beispiel erzählen. Eine ganz alltägliche Geschichte, so wie sie auch bei Ihnen hier in Holsterhausen passieren könnte. Ich überschreibe diese Geschichte mit der Überschrift Seelsorge im Alltag der Gemeinde. Die Geschichte geht so. Frau Sommer hatte Geburtstag gehabt. Nachträglich hatte sie noch zwei Damen aus der Gemeinde zum Kaffeetrinken eingeladen. Das waren Frau Fröhlich und Frau Kluge. Sie mochte die beiden sehr gut leiden, obwohl sie beide sehr unterschiedlich waren. Frau Fröhlich machte ihrem Namen alle Ehre. Sie war immer vergnügt und gut drauf. Wo sie nur auftauchte, verbreitete sie gute Laune. Frau Kluge dagegen war eher ruhig und zurückhaltend, aber genauso herzlich. Beim Kaffeetrinken plauderten die Damen zunächst über alles Mögliche, über das schreckliche Wetter, die hohen Preise und die neuesten Neuigkeiten aus der Gemeinde. Die beiden Gäste lobten immer wieder die leckere Torte und wollten auch unbedingt das Rezept haben. So war also schon eine ganze Zeit vergangen, als Frau Fröhlich, die Gastgeberin, fragte: Frau Sommer, wie geht es eigentlich Ihrer Tochter Silvia? Frau Sommer holte tief Luft und seufzte. Ach, sagte sie, Silvia macht mir Sorgen. An meinem Geburtstag hat sie mir ihren neuen Freund vorgestellt. Der ist mir aber völlig unsympathisch. Er passt einfach nicht zu ihr. Das habe ich ihr dann hinterher auch gesagt. Aber das wollte sie natürlich nicht hören. Und seitdem will sie nicht mehr mit mir sprechen. Frau Fröhlich wirkte empört. Das tut mir aber leid. Sie hätten wirklich größere Dankbarkeit von ihrer Tochter verdient. Was ist denn der junge Mann von Beruf? Frau Sommer antwortete, das ist ja gerade das Problem. Er macht eine Lehre bei der Bank und Silvia studiert Medizin. Das passt doch einfach nicht zusammen. Frau Fröhlich nickte eifrig und sagte, ja, ja, der Beruf muss schon passen. Ich kann Ihnen da was erzählen von meiner Nichte. Sie ist Lehrerin und ihr Mann hat noch nicht mal Abitur. Das konnte ja nicht gut gehen. Und jetzt lassen Sie sich scheiden. Da schaltete sich Frau Kluge ein, die bisher nur zugehört hatte. Sie widersprach den beiden. Da kenne ich aber auch ganz andere Beispiele. Ich finde, der Beruf allein muss doch kein Hindernis sein. Das Gespräch ging noch eine Weile hin und her, ob der Beruf wirklich so wichtig wäre oder ob es nur auf den Charakter ankäme oder ob am Ende nicht doch nur die Liebe zählt. Gegen Abend ging Frau Kluge nachdenklich nach Hause. Sie dachte noch lange über das Gespräch nach. Am nächsten Tag rief sie bei Frau Sommer an. »Hallo, Frau Sommer. Ich möchte mich noch einmal für den schönen Nachmittag bei Ihnen bedanken. Das Gespräch über Ihre Tochter ist mir noch nachgegangen. Wollen Sie nicht einmal zu mir kommen? Dann können wir noch einmal in Ruhe über alles reden. Morgen Nachmittag hätte ich Zeit.« Dankbar nahm Frau Sommer die Einladung an und schon am nächsten Nachmittag kam sie zu Besuch. Frau Kluge kam auch gleich zum Thema. Sie machen sich große Sorgen, dass Silvia den falschen Freund gewählt hat. Ja, bestätigte Frau Sommer, ich meine, sie passen wirklich nicht zusammen. Ich bin wirklich ganz ratlos. Und wenn sie ihn wirklich nimmt, dann bin ich ganz allein. Frau Kluge nickte. Silvia ist ihre einzige Tochter. Ja, und es war nicht leicht, sie allein großzuziehen, als mein Mann gestorben war, sagte Frau Sommer. Und Frau Kluge meinte, darum empfinden sie jetzt die Loslösung als doppelt schwer. Frau Sommer seufzte, ja, manchmal meine ich, ich hätte Silvia schon verloren. Dann erzählte sie vom frühen Tod ihres Mannes, wie schwer es für sie gewesen war, als alleinerziehende Mutter mit allem fertig zu werden, und dass Silvia für sie der allerwichtigste Mensch auf der Welt sei und dass es nichts Schlimmeres gäbe, als sie nun auch noch zu verlieren. Frau Kluge hörte aufmerksam zu. Dann sagte sie, »Ich glaube, Sie können Silvia wiedergewinnen und Ihren Freund noch dazu. Verzeihen Sie, wenn ich das jetzt so direkt sage. Ich glaube, Sie können sie wiedergewinnen, wenn Sie sie loslassen.« Frau Sommer seufzte noch einmal. »Sie haben ja recht, aber genau das fällt mir so schwer.« Das Gespräch ging noch eine Zeit lang weiter, dann verabschiedete sich Frau Kluge von Frau Sommer, und Frau Sommer sagte an der Tür, »Vielen Dank, dass ich Ihnen das alles einmal sagen durfte. Jetzt geht es mir schon viel besser. Ich hoffe, ich habe Sie nicht allzu sehr belastet.« »Nein«, sagte Frau Kluge, »das haben Sie nicht. Wissen Sie, ich werde für Sie beten. Und auch für Silvia und für Ihren Freund.« In den nächsten Wochen begegneten sich die Frauen noch öfter und sprachen wieder miteinander. Und dann kamen sie auch einmal auf die Bibel zu sprechen. Frau Kluge zitierte aus der Schöpfungsgeschichte. Sie sagte, schon ganz am Anfang der Bibel steht geschrieben, dass die Kinder sich von ihren Eltern trennen. Es heißt, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und an seiner Frau hängen. Und ich glaube, das gilt auch umgekehrt. Auch eine Frau wird Vater und Mutter verlassen und an ihrem Mann hängen. Das war schon immer so und wird immer so sein. Das ist wohl so etwas wie ein Lebensgesetz vom Anfang an der Schöpfung. Und dann kamen sie zusammen zu dem Ergebnis, dass die Kinder sich von den Eltern trennen, das ist ganz normal. Unsere Kinder sind uns von Gott nur geliehen. Sie sind nicht unser Eigentum. Wir müssen sie freigeben. Sie müssen ihr eigenes Leben finden. So gewann Frau Sommer ganz allmählich eine neue Einstellung. Und sie lernte es Schritt für Schritt, ihre Tochter freizugeben. So kam das Verhältnis zu Silvia wieder in Ordnung. Und auch den Freund sah sie jetzt mit anderen Augen an. Frau Kluge hatte recht gehabt. Sie hatte ihre Tochter wiedergewonnen und den Freund dazu. Es war ein langer, ein schwieriger Weg gewesen. Wie gut, dass Frau Kluge da gewesen war, dass sie sie auf dem Weg begleitet hatte und dass sie ihr geholfen hatte, die Last zu tragen. Was hatte Frau Kluge getan? Das möchte ich noch in drei Dingen zusammenfassen. Drei Dinge hatte sie getan. Sie hatte sich Zeit genommen, sie hatte zugehört und sie hatte gebetet. Und alles das hatte Frau Sommer geholfen. Als erstes, sie hatte sich Zeit genommen. Sie hatte angerufen und gesagt, kommen Sie zu mir. Sie sind mir wichtig. Ja, und für Sie lasse ich einmal alles andere stehen und liegen. Das hatte Frau Sommer gern angenommen. Sie hatte gespürt, Frau Kluge interessiert sich wirklich für mich. Das hatte ihr gut getan und schon das hatte ihr neue Kraft gegeben. Das Zweite, was Frau Kluge getan hatte, sie hatte aufmerksam zugehört. Nicht nur mit den Ohren, auch mit dem Herzen. Sie hatte nicht nur die Worte verstanden, sondern auch das, was dahinter steckt. Sie hatte die Sorgen herausgespürt und die Angst vor dem Alleinsein. Wenn jemand aufmerksam zuhört, dann sagt er, ich bin ganz Ohr. Ich richte alle meine Antennen nach außen, ich konzentriere mich ganz aufs Zuhören und ich hüte mich vor schnellen Antworten. Erinnern Sie sich noch an die andere Dame, an Frau Fröhlich? Die konnte das Zuhören nicht so gut. Sie war schnell mit fertigen Antworten zur Stelle. Sie hatte gesagt, erstens, ihre Tochter ist undankbar, zweitens kann es wegen des Berufes sowieso nicht klappen, und dann hatte sie aufgehört zuzuhören und von ihrer Nichte erzählt. Ich glaube, dies alles war für Frau Sommer keine Hilfe gewesen. Aber Frau Kluge war ganz Ohr gewesen. Und noch ein drittes hatte sie getan. Sie hatte gesagt, ich bete für sie. Sie hatte Gott ins Spiel gebracht. Das ist der große Lastenträger für uns alle. Bei ihm können wir unsere Lasten abgeben, unsere eigenen und auch die fremden Lasten. Wenn ich einem anderen tragen helfe, dann kann diese Last auf meinen Schultern auch sehr schwer werden und ich kann an meine Grenzen kommen. Aber es gibt einen anderen, der tragen kann. Das ist der Lastenträger Jesus Christus. Im Gebet können wir die Lasten bei ihm abgeben. Liebe Gemeinde, Zeit haben, zuhören und beten. Dies alles können auch Sie tun. Viele von Ihnen sind schon Seelsorger und Seelsorgerinnen und andere können es noch werden. Viele sind schon hier, die anderen beim Lastentragen helfen. Das geschieht in den Familien, das geschieht hier in der Gemeinde, das geschieht in der Nachbarschaft. Aber vielleicht haben Sie noch ein bisschen Zeit und Kraft übrig, vielleicht der eine oder die andere. Vielleicht können Sie sich auch vorstellen, Menschen im Altenheim zu besuchen oder auch sie einmal im Monat zum Gottesdienst zu begleiten. Dann sprechen Sie mich gerne an, heute oder auch später noch. Das ist ein Dienst, der Freude macht. Er dient den Menschen, er dient dem Aufbau der Gemeinde und er dient zum Lobe Gottes. Paulus sagt im Römerbrief, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Und im Galaterbrief sagt er, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.